Bibel heute kommt von Christian Meyer und er wird uns jetzt was erzählen über Gnom 2022.
Okay, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass so viele gekommen sind. Ich wollte schon sagen, zu so später Stunde, aber wir haben erst 3 Uhr. Das ist meine berühmt-berüchtigte Frage. Wer von Ihnen setzt denn schon alles Gnom ein? Ich denke mal, jeder hier wird Linux einsetzen. Aha. Okay, dann werden wir die Zahlen ein bisschen noch umkorrigieren müssen. Jetzt zunächst einmal, der Schritt von 2.0 auf 2.2, der ist nicht recht groß. Wenn man sich jetzt mal anschaut, so diesen Desktop, ist das Ganze eigentlich schon recht bekannt von 2.0. Diejenigen, die 2.0 einsetzen, werden eigentlich vieles wiedererkennen. Wer setzt denn 2.0 ein? Meine Frage. Oder wer setzt noch 1.4 ein? Wahrscheinlich keiner mehr. Okay, die meisten werden sich eigentlich ziemlich gut zurechtfinden wieder hier. Der Grund für, dass eben so wenig Änderungen vorgenommen wurden, ist, dass dieser Desktop innerhalb, beziehungsweise diese neue Major-Version innerhalb von 5 Monaten neu entwickelt oder beziehungsweise entwickelt wurde. Und für die 5 Monate ist eigentlich schon wieder recht viel reingekommen. Die nächste Version steht schon wieder im August an, Ende August, beziehungsweise Anfang September. Das Gnome hat da so einen 6-monatlichen Release-Cycle drin. Das heißt, Features, die funktionieren, kommen rein. Features, die nicht funktionieren, kommen nicht rein. Jetzt sind allerdings dann immer ein paar Leute relativ enttäuscht, wenn ein paar Features nicht drin sind, aber da kann man nichts machen. Die Entwickler sind einfach der Meinung, dass wenn oft eine neue Major-Version rauskommt, und das hat sich auch gezeigt, den Feedback, was wir bekommen haben zu Gnome 2.2, dass da eben mehr Leuten gedient ist, als wenn man dann sagt, ja okay, wir releasen bloß alle 9 bis 12 Monate. Weil die Leute dann immer wieder fragen, ja wann kommt die nächste Major-Version raus, das tut sich ja nichts. Und so können wir eigentlich immer wieder neue Features einbauen. Wir versuchen immer auf der 2.0 und 2.2 die Features beziehungsweise die Eigenschaften des Desktops nicht allzu sehr zu verändern. Also dass nur Bug-Reports beziehungsweise dass Bugs gefixt werden, notwendige Bugs gefixt werden, die den normalen Benutzer dann stören im alltäglichen Betrieb. Ja, was ist neu in Gnome 2.2? Zuallererst mal, der Nautilus wurde mal wieder etwas beschleunigt. Also Sie haben gesehen, ich habe das angetippt. Es ist keine optimierte Version, was ich hier drauf habe. Ganz normal kompiliert. Und er war eigentlich sofort da. Was jetzt auffällt ist, dass haben wir hier irgendwie so einen Laserpointer. Okay, dass diese Seitenleiste hier von früher bekannt, dass diese Seitenleiste jetzt erneuert wurde, das sind jetzt so diese Standard-Widgets, was hergenommen werden, wurden und nicht mehr die noch von Easel zu 1.4er Zeiten eingeführten Widgets. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr diese Tabs hier drin, sondern haben hier so ein Dropdown-Menü, wo man dann sagen kann, okay, ich möchte eine Baumansicht haben. Und man sieht auch, dass das eigentlich auch relativ schnell jetzt mittlerweile schon funktioniert. Zack. Ich gehe mal in ein großes Verzeichnis rein. Also sieht man, inwiefern sich das jetzt geändert hat von der Geschwindigkeit her, ist es jetzt doch relativ performant. Und natürlich auch auf kleinen Rechnern. Also Gnome 2.0 wurde so entwickelt, dass es auch auf kleinen Rechnern ziemlich performant abläuft. Und ich habe es bei mir auf dem K6400 laufen gehabt jetzt, mit 128 MB, läuft einwandfrei, läuft ganz gut. Allerdings sind 128 MB, wenn man natürlich viele Anwendungen laufen lässt, ziemlich knapp bemessen. Was vielen sicherlich noch bekannt ist, ist folgendes Feature zur besseren Hervorhebung von wichtigen Ordnern. Wenn man will, kann man das natürlich dann auch vergrößern. So Kleinigkeiten eben, läuft auch relativ schnell ab. Und wenn man sagt, okay, es war vielleicht auch nicht das Richtige, ich möchte das jetzt wieder zurückhaben, kann man das natürlich auch wieder zurücksetzen. Oder ich das mal ein bisschen breiter, dass man ein bisschen mehr sieht. Ich kann ja auch meine... Ups, das wollte ich nicht. Und man kann ja auch seine Embleme hier raufstecken, zur besseren Hervorhebung dann. Aber das sind alles bekannte Sachen noch von 1.4er Zeiten bzw. 2.0. Also nicht grundlegend neue Sachen, sondern es wurde weiterhin übernommen, weil es als nützlich angesehen wurde. Dann, was jetzt in 2.2 wesentlich verbessert worden ist, beziehungsweise eigentlich auch schon 2.0, was in 2.2 dann weitergeführt wurde, ist, dass wir jetzt verschiedene Ansichten haben, die auch enorm verbessert worden sind und auch schneller sind. Und vor allem, dass hier drin auch das Drag and Drop jetzt einwandfrei funktioniert, was früher eben nicht der Fall war. Dann hier müssen wir woanders hingehen, weil das mein Desktop ist. Ich hier eine Datei raus. Oh, was nehmen wir am besten? Das ist jetzt alles nicht so gut. Ja, doch. Na. Ah je. Okay. Da habe ich jetzt was Böses, glaube ich, gerade gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe dummerweise eine CVS-Version kompiliert. Und die macht nicht immer das, was ich will. Meistens nicht. Ich nehme das Ganze nochmal. Ich wollte nicht die Listenansicht haben. Und ich hoffe jetzt, dass ich das hier rauskopieren kann jetzt. Aber ich mache eine Verknüpfung jetzt. Das funktioniert jetzt, das hat in 2.0 nicht funktioniert, wurde mittlerweile behoben. Endlich. Und hier ist die Verknüpfung. Das funktioniert jetzt allerdings nicht mehr über die rechte Maustaste, wie vielleicht einige, die GNOME 2.2 mittlerweile versucht haben, sondern man muss die Alt-Taste mittlerweile drücken. Also die Alt-Taste gedrückt halten und dann einfach dieses Icon bzw. den Ordner rausziehen. Und dann hat man immer diese Option dann drin. Ne? Oder man bricht dann eben ab. Ganz gewohnt. Also die rechte Maustaste funktioniert hier nicht mehr drin. Die rechte Maustaste ist nur für Kontextmenüs. Was sicherlich auch noch bekannt ist aus 1.4er Zeiten, was ich nur ganz kurz jetzt mal ansprechen will, ist, dass man natürlich hier auch das geht hier in der Listenansicht nicht, hier die Hintergründe ändern kann. Das war ein bisschen unglücklich jetzt, ne? Das ist auch noch bekannt und deswegen bloß ganz kurz. Funktioniert alles noch nach wie vor. Dann, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Was jetzt noch eingebaut worden ist, wenn Sie daheim einen Samba haben, beziehungsweise eine Windows-Kiste und wollen auf diese Windows-Kiste drauf und haben auch noch irgendwo in den Samba-Server stehen, dann können Sie auch ganz bequem mit dem Nautilus annavigieren. Vielleicht findet er jetzt was. Hier findet nichts, dann haben die Leute da draußen ihre Samba-Shares abgeschaltet. Aber da können Sie auch hier drin über Nautilus navigieren, das ist alles kein Problem mehr. Und können dann auch neue Shares dann hier drin erzeugen. Die FTP-Ansicht ist auch wie gewohnt noch vorhanden. Und natürlich auch WebDAV. Das heißt, Machen wir das mal weg. Ich bin jetzt auf dem FTP-Server drauf und kann hier, habe hier meine ganz normalen Ordner und kann hier dann überall reingehen. Sollte auch noch bekannt sein von früher. Und was viele Leute immer noch fragen, es ist kein Webbrowser. Nautilus wird es nie werden. Es ist einfach ein Dateimanager. Webbrowser sollte ein eigenes Programm sein, sagen die Entwickler. Man kann es natürlich auch so machen, durch die neue Komponenten oder beziehungsweise durch die verbesserte Komponentenarchitektur, dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt unbedingt eine Webseite laden. Das funktioniert. Aber es ist wie gesagt kein Webbrowser, sondern ein reiner Dateimanager. Man sieht auch hier oben, hat er jetzt diese Komponente hier reingeladen. Okay. Was jetzt mittlerweile auch ganz gut funktioniert ist, was früher auch nicht gegangen ist, dass mir TAR-Archive bzw. generell Archive, ZIP-Dateien, TAR-GZ, TAR-BZ2 und was es noch alles gibt, in Nautilus bzw. anschauen kann. Eins finden. Nehmen wir das hier. Und man kann hier drin ganz genauso navigieren und per Drag and Drop, wenn man will, das Ganze hier rausziehen auf dem Desktop oder je nachdem, wo man es haben will, dann hat es dann hier stehen. Aha. Ach, das war wahrscheinlich auch ziemlich unglücklich hier. Okay, ein besseres habe ich nicht gefunden. Aber hier sieht man auch wieder, dass Drag and Drop mittlerweile einwandfrei funktioniert, durchgängig. Und man kann das natürlich auch sagen, ja, ich möchte es entpacken in, man kann dann hier sein Verzeichnis oben angeben, das Verzeichnis, wo man seine Dateien hinpacken will. Für schnell Drag and Drop oder beziehungsweise für schnell was rauskopieren ist der Drag and Drop natürlich geeigneter und auch schneller. So, Control Center. Eigentlich eins der Kritikpunkte immer, es gibt kein richtiges Control Center. Das wurde nach 1.4 beseitigt. Einfach deswegen, weil es zu komplex und kaum wartbar gewesen ist. Man hat jetzt stattdessen Dialoge eingeführt und kann sein System jetzt über diverse Dialoge dann konfigurieren. So ähnlich wie es Macintosh macht, obwohl, ja. Bei Macintosh kann man eigentlich auch nicht mal ganz von Dialogen reden. Wenn man hier ein Thema einstellen will, das funktioniert wunderprächtig jetzt mittlerweile, nachdem eine Specification rausgekommen ist auf Free Desktop, die umgesetzt worden ist, sowohl für KDE als auch für GNOME. Die nutzen beide die neue Spezifikation, sodass diese ganzen Themes mittlerweile austauschbar sind. Das heißt, wenn Sie ein KDE-Theme haben, können Sie das in Nautilus, in GNOME integrieren, importieren und andersrum geht es natürlich auch. Es war früher bei KDE auch schon kein Problem, dass die GDK beziehungsweise das ist jetzt ein Widget-Theme, dass sie ein GDK-Theme integrieren können, aber jetzt auch diese Icon-Themes oder ja, diese Icon-Themes jetzt dann mittlerweile. Ich sagen will, okay, ich möchte hier mein anderes Theme haben. Das ist meins, was ich ihm eingestellt habe. Dann sieht man, dass sich das sofort hier drin ändert. Ich mache mir das hier auf. Sieht man es ein bisschen besser. Und die Symbolansicht, dann ist es noch klarer. Das ist jetzt zum Beispiel ein anderes Default-Theme, wo man sieht, dass sich die ganzen Fensterrahmen geändert haben und auch die, ne, und auch die Widgets. Und die Benutzer, das benutzerdefinierte Theme, das kann man dann, beziehungsweise man kann überall drauf gehen und sagen, Details und kann es dann nach seinen Wünschen anpassen. Auch den Fensterrahmen. Wenn ich hier drauf gehen will, dann sieht man, wie sich das alles ändert. Also man braucht kein Apply mehr drücken, das ist alles Instant Apply, aber das wissen Sie wahrscheinlich schon seit GNOME 2.0. Hier haben wir nirgendwo mehr Apply-Knöpfe drin, sondern das wird sofort übernommen. Falsche Taste. So. Lassen Sie mich stören, dass das hier so seltsam ausschaut. Ich denke mal, dass irgendwas mit Debian kaputt ist. Ich habe die Pakete mal selber übersetzt und da hatte ich diesen Fehler nicht drin. Ich denke mal, dass irgendeine Ping-Bibliothek kaputt ist, dass es nicht hier richtig anzeigt. Also nicht davon abschrecken lassen. So, was man jetzt auch noch viel komfortabler einstellen kann, ist die Schrift. Da hat man jetzt mehrere Optionen. Man kann sagen, ja, ich habe jetzt hier ein LCD-Display und kann es dann eben optimal für LCD-Displays anpassen oder beste Form, das ist dann für, das sieht man jetzt hier kaum, weil die Auflösung einfach zu grob ist, für seinen Monitor oder für den besten Kontrast eben, die zwei Optionen sind mehr für den Monitor und das hier für ein LCD-Display. Da kann man noch auf Details gehen und hier eben auch noch diverse Sachen anstellen, wie diese ganzen Grundfarben angeordnet sind auf den Monitoren. Das kann man hier drin auch noch einstellen. Und die Auflösung hier natürlich. Ja. Das hängt mit FontConfig unter anderem zusammen, dass das jetzt viel einfacher alles ist. Das wird in einem Schlüssel gespeichert für die Benutzer. Für den jeweiligen Benutzer. Es wird nicht global gespeichert, sondern es wird in gconf in einen Schlüssel gespeichert. Und dieser gconf-Daemon, der liest immer wieder beziehungsweise wird informiert, wenn sich was geändert hat und informiert dann die anderen Anwendungen, dass die sich eben dementsprechend anpassen sollen. So in der Art funktioniert es. Tun wir gerade bei Schriften sind, wir haben noch ein, ich hoffe, dass das dann jetzt funktioniert, ein ganz nettes Gimmick drin, dass man hier seine Fonts dann anzeigen kann in Nautilus und auch neue Fonts installieren kann. Das heißt, wenn Sie neue Fonts haben, ich mache das mal größer, dann ziehen Sie einfach hier Ihre neuen Fonts rein und haben die neuen Fonts installiert. So einfach ist es mittlerweile geworden, Fonts zu installieren unter Linux. Und Sie können auch hier drauf sagen, ich möchte das als Anwendungsschrift hernehmen und dann nimmt das, nehmen wir eine ordentliche hier. Ach, was nehmen wir denn? Qual der Wahl. So, na, das ist eine ziemlich dumme Schrift, ne? Ich kann es nicht einmal lesen. Aber man sieht, das hat er sofort übernommen. Jetzt suche ich bloß noch meine. Oh. Das ist jetzt nicht so toll gewesen, aber jetzt dürfte hier das sein. Okay, alles wieder in Ordnung. Das heißt, Sie können ja drin schon festlegen, welche Schrift Sie für die Anwendung weiterverwenden wollen. Und wie gesagt, neue Fonts einfach hier reinziehen. Die Fonts werden in .fonts in Ihrem Home-Verzeichnis installiert bzw. reinkopieren, stehen uns sofort zur Verfügung. So. Was früher auch nur über Umwege ging, geht jetzt auch viel einfacher mit dem Frontend, dass Sie sagen, okay, wie Sie Ihren Fokus einstellen wollen, eben durch Klicken oder durch, indem Sie das Fenster verlassen. Das können Sie jetzt hiermit einstellen, wann das Fenster angehoben werden soll oder ob es überhaupt nicht angehoben werden soll. Können Sie alles hier wunderbar dann einstellen. Oder so Sachen wie, na, dass Sie Ihre dass Sie die Alt-Taste gedrückt halten und dann das Fenster dann so bewegen, das können Sie eben auch einstellen. Jetzt habe ich es auf Steuerung gedrückt, jetzt steht es auf Alt und können es dann dementsprechend auch hier drin einstellen. Also es sind ein paar neue Konfigurationen dazugekommen, ein paar neue Schlüssel dazugekommen, die Frontends dafür. Und es wird wahrscheinlich in GNOME 2.4 auch noch viel konfigurierbarer sein, als es jetzt schon ist. Es wird langsam mehr. 2.0 hatte nicht so viele Konfigurationseinstellungen. Erstens war man der Ansicht, es braucht es nicht, aber die Entwickler haben dann doch etwas negative Kritik bekommen, haben dann wieder ganz schnell neue Sachen eingefügt. Und die zweite Sache ist, dass vieles auch noch nicht fertig war. Und was nicht fertig war, kam nicht rein. Was jetzt noch nicht fertig ist, ist auch noch nicht reingekommen. So versucht man eben, dass der Desktop so stabil wie möglich ist dann. Das ist aus GNOME 2.0 noch 2.0 bekannt. Ich zeige es trotzdem nochmal ganz kurz, dass man sieht, wie das Instant Apply funktioniert. Weil sich die Leute immer noch wundern, dass es keinen Apply-Button gibt. Sehen Sie, dass sich das sofort hier drin ändert. Das heißt, Sie müssen keinen Apply mehr drücken. Aber ich denke mal, das werden die meisten Leute schon wissen hier. So, jetzt gehen wir mal in den Multimedia-Bereich. Ich weiß nicht, wer es schon gehört hat. Es ist in GNOME 2.2 ein neues Multimedia-Framework eingeführt worden. GStreamer, wer hat von GStreamer schon gehört? Noch keiner? Einer? Zwei? Okay. GStreamer ist ein ziemlich flexibles Framework, mit dem man dann, beziehungsweise man kann dann seine Anwendungen schreiben und dann ganz normal mit diesen Anwendungen Filme anschauen. Es gibt auch noch Xine. Xine ist in einem Programm hier noch drin, das ich nachher noch kurz demonstrieren werde, aber auf lange Sicht gesehen wird GStreamer verwendet werden und es wurde teilweise in GNOME 2.2 schon eingeführt und in 2.4 wird GNOME 2.4 dann komplett auf GStreamer aufbauen, die Multimedia-Anwendungen dann. Eine Anwendung, die ich jetzt hier mal zeigen möchte, ist, machen wir mal ganz kurz zu verdeutlichen, ach, wo haben wir es denn? Da. Okay, nur ganz kurz zu verdeutlichen, das wollte ich eigentlich nicht. Wie flexibel diese Komponentenarchitektur ist und wie schnell die mittlerweile funktioniert, weil sie immer wieder so verrufen ist, dass das Korba und Bonobo also so langsam ist. Um mal kurz zu demonstrieren, wie flexibel diese Architektur ist, öffne ich jetzt mal im Nautilus einfach eine Media View. Aber die wollte ich eigentlich nicht, weil sie nicht richtig funktioniert damit. Aber ich spiele es trotzdem mal ab. Ich habe jetzt leider also die Lautsprecher nicht angeschlossen, aber das ist der einzige Film, der komischerweise noch nicht richtig funktioniert hier drin. Die Ton brauchen wir eigentlich nicht. Ne, es kommt schon Ton raus. Ich glaube, Sie hören es ein bisschen. Also das funktioniert. Jetzt müssen wir das stoppen. Also, das ist zum Beispiel so ein experimenteller Player-Moment, um zu demonstrieren, wie das GStreamer ziemlich gut mittlerweile funktioniert für Videos und auch für Audios. Ich werde jetzt meine Audiodatei abspielen. Zum Beispiel die. Und das möchte ich öffnen mit Media Player. Habe jetzt hier eine Ogg-Datei reingeladen. Hallo? Okay. Die Ogg-Datei wollte nicht. Es funktioniert. Es funktioniert nur gerade jetzt nicht. Ich muss mal schauen, ich habe noch irgendwo MP3-Dateien, glaube ich. Ach, hier. Vielleicht geht die jetzt. Kann sein, dass es mit Ogg noch Probleme gibt. Das funktioniert jetzt. Also Sie können auch hier drin Ihre Ogg-Dateien, MP3-Dateien und was noch alles gibt. Je nachdem, ob dieses Plugin verfügbar ist, hier drin abspielen. Eine schöne Variante davon ist, was auch produktiv einsetzbar ist mittlerweile, das nennt sich Rhythmbox. Wer kennt iTunes von Apple? Auch ein paar. Den habe ich hier, glaube ich, irgendwo gestartet. Nee, habe ich nicht gestartet. So. Mit diesem Rhythmbox kann ich wie mit iTunes Internetradio hören. Das heißt, Sie können eher auf Shoutcast.com gehen, können da Playlisten reinladen und die sofort abspielen. Sie können MP3s hören, Sie können Aux hören, Sie können CDs anhören. Funktioniert alles. Jetzt starten wir mal irgendwas hier drin. Das funktioniert. Also das spielt jetzt hier gerade ab. Das geht jetzt wirklich übers Internet, das sieht man hier oben. Ups. Also das ist jetzt ziemlich einfach geworden, wenn Sie nicht unbedingt XMS verwenden wollen, Internetradio zu hören. Was natürlich auch geht, Sie können hier drin Ihre... Ups. Ihre Ogg-Dateien bzw. MP3-Dateien abspielen. Das ist hier drin natürlich etwas schöner als in dieser experimentellen, ich sage es jetzt noch, experimentellen Media Player, den ich vorher gezeigt habe, der auch nicht ganz so richtig funktioniert, wie es im Moment sein sollte. Das ist auch eine ganz nette Sache hier, Sie sehen es, wo ich die Lautstärke ändern kann. Ich habe bei mir einen Shortcut auf Tasten gelegt. Das Ganze funktioniert, das Programm nennt sich Acne. Und Sie können hier nach Belieben Ihre Tasten belegen und können dann über diese Tasten diverse Aktionen steuern. Ich habe zum Beispiel meine Power-Taste so belegt, dass ich Gnome sofort beenden kann. Ich drücke einfach meine Power-Taste drauf und das ist dann Logoff. Das können Sie mit Acme machen, ist eigentlich also ziemlich nette Sache. Wir nehmen auch viele Leute her, vor allem die Leute, die iBooks, sage ich schon, die Laptops haben. Ja, mit iBooks sind das ist besonders toll, weil ich hier meine laute und leise Taste habe und meine Stummtaste. Aber es geht natürlich auch mit Multimedia-Keyboards auf, ich glaube, diese Logitech-Microsoft-Keyboards, da sollte das auch funktionieren. Das heißt, Sie können ja auch Ihre Multimedia-Keys dann belegen auf diesen Tastaturen. Das denke ich mal ist eine sehr nette Sache. Und gibt es hierzu noch Fragen? Jetzt will ich mal kurz noch eine letzte Multimedia-Anwendung vor. Das nennt sich Totem. Es basiert im Moment noch auf Springsteen-Bibliotheken. Aber wird in Zukunft auch auf GStreamer basieren. Das heißt, Sie werden es auswählen können, ob Sie Xine verwenden wollen oder GStreamer. Entweder der Autor macht es während der Kompilation, das heißt, dass Sie es als Compile-Option angeben können, als Configure-Option, oder Sie werden es hier irgendwo im Menü dann umstellen können. Das ist noch nicht raus. Das wollte ich nicht. Und hier irgendwie eine Musik. Sie haben da auch hier ganz nette Effekte dann drin, wenn Sie wahrscheinlich von XMMS her kennen. Das heißt, wenn Sie hier drin Ogg-Dateien oder MP3-Dateien abspielen und dann auch konfiguriert haben, dass Sie das angezeigt haben wollen, dann zeigt er Ihnen so schöne Effekte hier an, dass es hier diese visuellen Effekte anzeigen, wenn eine Audiodatei wiedergegeben wird. Das funktioniert auch wunderprächtig. Sie können auch Filme hier drin abspielen. Mal auf einen Film gehen. Wo ist es denn? Wo haben wir den? Der funktioniert jetzt sicher. Und ich kann natürlich auch auf Fullscreen gehen, wenn ich will. Und wenn ich hier wieder raus will, Sie brauchen bloß Ihre Maus bewegen, dann erscheint hier oben dieser Button. Beziehungsweise Sie können hier unten weiterspulen. Und es dann entsprechend wieder zurücksetzen. Natürlich auch die Lautstärke regeln. Na? Das ist so eigentlich die Anwendung, die ich zurzeit für Filme, für DVDs, Sie können DVDs abspielen, VCDs, Ihre AVI-Dateien, Ihre gerippten oder was Sie noch alles daheim haben. Weiß nicht, was Sie daheim haben. Es gibt ja Leute, die keine DVDs kaufen, ne? Und hier drin, also ich spiele mit dem Player mittlerweile MP3s ab, Aux ab, wenn ich gerade nicht den Rhythmbox hernehme für mein Internetradio. Und meine DVDs, meine VCDs und was ich noch alles daheim habe, das funktioniert einwandfrei, ist auch ziemlich performant. Okay. Ja, das Video, also da schauen alle Leute immer ziemlich gern hin, weil das eigentlich ziemlich lustig ist. So. Ich führe das auch jedes Mal vor und jedes Mal sind die Leute immer total begeistert von diesem Video. Okay. Sie können hier, haben wir auch eine Playliste. Das heißt, ich habe sie hier in Fokus angestellt. Ah, den wollte ich nicht. Jetzt. Das heißt, wenn Sie hier neue Dateien hinzufügen wollen, Sie können es auch per Drag and Drop machen. Dann sagen Sie einfach, okay, ich möchte hier neue Dateien haben, fügen die hinzu. Und haben die dann in dieser Playlist hier drin. Sie können auch dann hier direkt hier hinspringen. Und wenn Sie eine Datei nicht mehr haben wollen, ganz normal entfernen oder wie auch immer. Das rauf und runter scheint nicht zu gehen. Das hat Auto wahrscheinlich deaktiviert. Sie können natürlich auch sagen, dass Sie es immer wieder laufen lassen wollen. Das ist für Demonstration ganz gut, dass Sie eine Endlosschleife eben haben wollen. Ist alles wunderbar konfigurierbar. Okay. Was gibt es noch Neues? Text Editor. Jetzt mache ich das Video mal zu. Ich zeige es nachher am Schluss, Sie können dann weiterschauen. Also Sie schauen uns die ganze Zeit aufs Video und schauen mir oder hören mir dann nicht mehr zu. Okay, dieser G-Edit, der wurde schon in 2.0 ziemlich verbessert, in 2.2 noch viel mehr verbessert. Es sind diverse Plugins hier hinzugekommen. Syntax Highlighting kommt demnächst. Für Rechtschreibung, Sortieren, die wollte ich noch dazu haben. Und ich mache mal eine kleine Demonstration, Benutzernamen einfügen, okay, das ist eigentlich nichts Neues, aber lauter so Kleinigkeiten, die eigentlich das Leben viel einfacher gestalten. Hier zum Beispiel verschiedene Formate für die Zeit. Oder, ups, dass die, wenn ich es finde, kann mir jemand helfen? Hier. Dass Sie zum Beispiel Ihr Root-Verzeichnis ausgeben wollen. Arbeitsverzeichnis, wenn wir Root-Verzeichnis haben. Und es wird dann hier. Ich hätte doch meine Maus mitnehmen sollen. Sie schneiden es hier unten dann drin aus. Haben das hier ausgeschnitten. Kopieren. Und fügen das hier oben dann ein. Zack. Und haben das hier oben dann drin. Also noch vieles mehr, was ich hier nicht zeigen kann, weil die Plugins, es gibt wirklich sehr, sehr viele Plugins. Wie gesagt, Syntax Highlighting kommt noch. Und die Autoren arbeiten bereits an der nächsten Stable-Version. Rechtschreibprüfung ist auch noch drin, ja, ist auch eine ganz nette Sache. Okay, das kennt doch alles nicht, die Wörter. Das hat mich auch gewundert. Hello? Okay, ich habe es auf Deutsch angestellt, deswegen. Ja. Gehen wir mal auf einen anderen Desktop. Numeric wird, diese ganzen Office-Pakete werden zurzeit alle portiert. Sind teilweise schon recht gut einsetzbar. Für Ihre Diplomarbeiten oder wo auch immer Sie diese Anwendungen einsetzen wollen, sind diese Developer-Pakete natürlich nicht zu empfehlen, weil es unter anderem sein kann, so hatte ich dann mal, dass ich einen Text geschrieben habe und der Text war dann weg. Starten wir mal das AbiWord. Da sollten Sie noch die Stable-Version einsetzen. Warum ich jetzt AbiWord zeige, ist, es funktionieren mittlerweile die Tables. Das ging in 1.0 nicht. Das lag an der Architektur von der 1.0er Version. In 2.0 wird es heißen, können Sie mittlerweile Tabellen erzeugen. Und können es dann auch verschieben. Oh, ist noch nicht so glücklich jetzt. Und das haben wir vorher abgestürzt. Jetzt. Können dann natürlich alle möglichen Manipulationen der Tabelle vornehmen. Das funktioniert mittlerweile auch ganz gut. Das ist eigentlich so das Feature, was den meisten Leuten in AbiWords oder diejenigen, die AbiWords 1.0 verwendet haben, abgegangen ist, beziehungsweise immer noch abgeht. Aber es geht in AbiWords 1.0 nicht. Die Filter wurden weiterhin verbessert. Sie können eine ganze Reihe von Fremdformaten importieren. Ich zeige es nochmal. Das sind ein paar. Die funktionieren eigentlich alle ziemlich perfekt. WordPerfect habe ich jetzt letzte Woche was gesehen. Der wird zurzeit enorm verbessert und funktioniert schon ausgesprochen gut. Die meisten Sachen sind drin, soweit ich es vom Autor weiß. Und ich denke mal zum 2.0er-Release, das kommt im April oder Mai. Ich glaube, Mai will AbiWords bzw. die Entwickler die neue Version herausgeben. Und dann werden diese ganzen Filter natürlich noch viel besser funktionieren. Sie sehen also, das ist eine ziemliche Liste. Nein. Und jetzt noch ganz kurz zu Gnumeric. Das kann ich echt gleich hier starten. Wo habe ich es denn hingelegt? Okay, er startet mit dem Nautilus drin, das wollte ich nicht haben. Aber okay, dann sehen Sie auch wieder, das funktioniert auch, dass ich hier verschiedene Views wieder habe, auch für Gnumeric dann. Und hier drin natürlich auch ein paar Menüs habe, wo ich dann ein paar Sachen noch mit einstellen kann. Dann, das wird dann auch übernommen dann. Oder ich glaube, hier drin war das. Druckervorschau, die möchte ich Ihnen jetzt nicht antun, die funktioniert nicht richtig. Das habe ich vorher eingefügt und das wird dann auch hier drin dann übernommen. Ja, okay, die Druckervorschau, aber ich denke mal, das ist nichts Besonderes dann. Aber starten wir schnell Gnumeric. Und öffnen die letzte Datei. Und das ist auch eine 1. noch irgendwas Version, auch eine Developer-Version, 1.1.16. Aber die ist mittlerweile ziemlich stabil und ich denke mal, es wird nicht mehr allzu lang dauern, dann kommt die 1.2 oder 2.0, je nachdem. Okay. Kommt dann die Endversion dann raus. Und Gnumeric hat natürlich auch eine ganze Anzahl von Importfiltern, die auch ziemlich gut funktionieren. Ich weiß nicht, je nachdem, wir arbeiten mit Gnumeric. Mit 1.0. Nicht so viele Leute. Sie arbeiten lieber mit Open, wie heißt das? Open noch was. Okay. Was ich hier noch ganz kurz zeigen kann, ist auch eine ganz nette Sache. Diese letzten Dateien, die Sie geöffnet haben, können Sie auch ganz bequem jetzt hier rüber abrufen. Das sind diese Recent Files. Das wurde hier drin integriert. Das ist auch eine, ich glaube, das ist auch eine Specification, sage ich schon. Doch, auf Free Desktop und es wurde jetzt auch in GNOME integriert. Das heißt, Sie können hier Ihre letzten Dateien abrufen dann. Okay. Ganz kurz noch was. Neuer Browser wird derzeit entwickelt, beziehungsweise wird portiert. Gallium 2 wird gerade portiert. Ist eventuell schon mit 2.4 dann fertig. Vorausgesetzt, die Entwickler schlafen vorher nicht ein. Wo habe ich denn? Okay, das ist der hier. Sie können, also das sieht man bereits, das sind alles diese GTK2-Widgets beziehungsweise die GNOME2-Widgets. Die Portierung ist unterwegs und ich denke mal, es wird nicht mehr allzu lange dauern und dann wird der wirklich dann released werden. Eine alternative Version ist Epiphany, das ist der Entwickler, der damals Gallium initiiert hat. Der entwickelt jetzt wieder einen neuen Browser, vielleicht haben Sie es gelesen. Das ist so quasi die Phoenix-Version von Gallium, so eine kleinere Version. Die nehme ich persönlich lieber her als in Gallium, weil für mich eigentlich alles macht, was ich brauche. Ich habe den schon gestartet irgendwo. hier ist er ja. Genau. Das haben Sie auch vorher gesehen, wie ich die WWW-Seite abgerufen habe. Das war diese Epiphanie, diese View war das dafür. Wo ich auch ganz normal meine Tabs hier drin habe. Und ist im Moment nicht ganz so fortgeschritten, aber wird noch werden. Ich weiß nicht, welche Version in GNOME 2.4 reinkommt. Ich denke mal, Epiphanie wird es nicht sein, weil Galeon 2 schneller fertig sein wird als Epiphanie. Aber wie gesagt, es ist hier die Phoenix-Version von Mozilla, also Phoenix-Version von Galeon. Okay. Würde ich sagen, spiele ich noch das Video ab und Sie können mir jetzt noch 5 bis 10 Minuten Fragen stellen. Falls Sie noch Fragen haben. Bitte? Ja? Nein? Habe ich eine CD? Ich habe keine CD drin. Hat irgendjemand eine CD? Also es ist mittlerweile nicht mehr. Also wenn Sie eine CD einlegen und die dann mounten, dann... Also ich habe jetzt hier leider keine CD drin, um es zu demonstrieren. Dann geht automatisch das Fenster nicht mehr automatisch auf. Das wurde rausgepatcht, weil viele Leute auch gestört hat. Weitere Fragen noch, weil alle zu stürmisch den Raum verlassen? Was ich vielleicht noch ganz kurz sagen kann, weil wirklich keine Fragen mehr sind, ist, dieser Help-Browser dürfte auch noch bekannt sein. Der wurde ein bisschen beschleunigt mittlerweile. Und dauert ein bisschen zum Laden, weil das alles immer on the fly umsetzt. Das heißt, diese Docbooks hier rendert das automatisch in HTML dann. Und deswegen dauert es immer ein bisschen zum Laden dann. Aber ich denke mal, das wird jeder auch schon kennen, der 2.0 dann einsetzt. Ja. Hier sind Sie, genau, was ich noch ganz kurz hervorheben wollte, ist eben, dass Sie jetzt auch diese Previews für PDF-Dateien oder HTML-Dateien haben. Das heißt, wenn Sie eine HTML-Datei auf der Oberfläche haben, wird die auch so in dieser Preview mit angezeigt. Bitte? Ja, man kann es abstellen. Aber es ist versteckt. Augenblick mal. Nicht, dass ich da irgendeinen Schmarrn erzähle. Preview ist, glaube ich, da hier drin. Local Files. Never. Also ich habe eine CVS-Version, deswegen ist das alles auf Englisch. Also wenn man das hier auf Never stellt, dann ist es aus. Aber ich habe halt gerne eine Preview. Ich kann sagen, Local Files oder Always. Also Always, das zeigt auch diese entfernten Dateien an, also wenn Sie es auf Netzwerkgeräten, auf dem FTP-Server, nicht auf dem FTP-Server, auf irgendeinen entfernten Rechner dann haben. Das kann man hier drin einstellen. Und Sie können natürlich auch hier die Größe einstellen. Ich habe es auf jeden Fall auf 100 Megabyte eingestellt, weil ich der Hoffnung war, dass meine Video-Preview funktioniert. Aus irgendeinem Grund will die hier drauf nicht. Am Stand vorhin haben wir einen Rechner, der funktioniert. Also da sehen Sie den ersten Frame vom Video. Wir hatten einen Patch drin, Augenblick. Wir hatten einen Patch drin, dass wenn Sie auf das Video gegangen sind, dass er das Video in diesen kleinen Thumbnail drin abgespielt hat. Wo der Patch hingekommen ist, weiß ich nicht. Ich hatte mal drauf, haben wieder runtergeschmissen. Bitte? Ja. Ja, das ist das GNOME Print. Das trägt dafür Sorge. Augenblick. Da. Ich habe irgendwo das GNOME offen gehabt, ne? Jetzt habe ich so viel offen, blick nicht mehr durch. Ja. starte ich nochmal neu. Okay, öffne die Datei nochmal. Und Druckervorschau. Ich weiß nicht, was bei mir da los ist. Bei mir zeigt er eine Schrift an, die ich gar nicht will. Das ist ein bisschen komische Schrift. Kann sein, dass das mit dieser Konfiguration zu tun hat, von meiner Schriftenkonfiguration dann. Und wenn sie dann sagen, drucken, ja. Das war Käse, weil ich keinen Drucker bei mir dran habe. Ach, mittlerweile liest er die ganzen Caps-File aus. Also das ist Caps integriert, die Frontends. Ich weiß nicht, ob jemand noch ein Frontend schreibt bis 2.4, aber Caps ist drin integriert. Das wird alles ausgelesen mittlerweile. So wie es bei KDE schon seit 2.2, glaube ich, machen die das. Das ist jetzt mittlerweile drin. Ich habe bei mir allerdings Caps nicht installiert. Sonst wird es hier drin auftauchen. Also das hat mich auch gewundert. Ich habe damals mal GNOME kompiliert und da sagt er Caps not found. Da habe ich gesagt, was? Und anscheinend, also seit GNOME Print 2.1 noch irgendwas, hat ein anderer Entwickler die Entwicklung übernommen und der hat dann Caps da drin integriert. Und es kommt auch wirklich so raus, dafür ist halt das libgnomeprint gut, beziehungsweise gnomeprint UI dann für die Anzeige, dass what you see is what you print von mir aus dann. Ne? What you see is what you get, auch für Ausdrucke dann. Also das gnomeprint trägt schon Sorge dafür, dass das auch so rauskommt, wie Sie es dann sehen. Okay, ich würde mal sagen, haben wir... Ja. Ich wollte schauen, dass ich in der Zeit bleibe. Aber falls Sie noch Fragen haben, Sie können gerne zum Stand vorne kommen. Wir haben da mehrere Rechner mit GNOME drauf, wo auch die Video-View bzw. das Video-Preview funktioniert. Können Sie sich das mal anschauen dann. Okay, vielen Dank.